Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht und herzlich willkommen endlich mal wieder zurück hier beim Kaufhörners Podcast, beziehungsweise mehr als nur Laufen. Und es ist mehr als nur Laufen, weil das, was der heutige Gast leistet, ist definitiv mehr als nur Laufen. Heute zu Gast ist nämlich Fritz Sitte.
Moin.
Zugeschaltet aus Afrika. Und boah, ich habe viele Fragen mitgebracht und du hast sehr, sehr viele Antworten, da bin ich mir sicher, und wirst viel zu erzählen haben. Und deswegen eine kleine Intro: Du läufst von Südafrika nach Kairo und ja, hast so einiges vor dir, zahlreiche 1000 Kilometer, und ja, bist bei Kilometer 2500 gelandet in deinem Zweitversuch. Denn beim ersten hattest du dich leider verletzt. Und bevor ich mehr aushole, würde ich sagen, Fritz, erstmal herzlich willkommen bei der heutigen Episode. Ey, wie geht's?
Ja, moin. ja, mir geht's gerade gut. Ich habe Rest Day, der erste seit langem, und ich habe mir so eine geile Massage gerade gegönnt. Von daher gerade mal echt entspannt. Ja, war bitter nötig nach den letzten Tagen.
Also kurz vielleicht noch einen Schritt zurück, also Massagen immer geil. Ich stelle mir das in deinem Zustand auch ein bisschen schmerzhaft vor, je nachdem, wo man da wie stark drückt. Aber kurz noch mal einen Schritt zurück. Du hast es jetzt zum zweiten Mal gestartet, wir sind ja immer wieder im Austausch. Beim ersten Versuch bist du Ende letzten Jahres jeden Tag knapp 60 Kilometer gelaufen. Das hat sich jetzt beim Zweitversuch geändert. Wie hast du deine Strategie verändert?
Jo, genau. Also beim letzten Mal sind wir in Kapstadt gestartet und sind nach Windhoek hoch, nach Namibia. Und einfach mal Vollgas geguckt, was der Körper hergibt. Ist auch so witzig, wenn du dir nachher dann überlegst, okay, ich bin jetzt hier irgendwie 23 Ultramarathons am Stück gelaufen bei 50 Grad durch die Wüste in Namibia, irgendwie 61 Kilometer am Tag im Schnitt. Und dann ist es einfach ein Fail, weil du dir hast ja nicht vorgenommen, nur 1500 Kilometer von Kapstadt nach Windhoek zu laufen, sondern du wolltest ja von Kapstadt nach Kairo. Also war das dann irgendwie nur 10% dessen, was du dir vorgenommen hast. Und ja, hätte man das einfach so stehen lassen, wäre es eine Nummer für sich gewesen, aber gut, schwamm drüber. Ja, jetzt beim zweiten Mal, genau, sind wir ein bisschen langsamer unterwegs, auch nicht viel, aber ich gönne mir mal ab und zu einen Rest-Day, weil du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe in der Hüfte, am linken Bein quasi eine Verengung im Gelenk. Und das kam im Training vorher nie zur Schau, sondern erst, als ich dann wirklich angefangen habe, diese extremen Umfänge zu laufen. Also im Training bin ich auch schon 150 bis 200 Kilometer gelaufen, aber extrem ist dann so Richtung 400 Kilometer die Woche. Und ja, dann hat sich eben rausgestellt, dass das mit meinem Hüftgelenk nicht so gut geht, und habe da jetzt erstmal im Vorfeld mit Andy und Johnny ganz viel Kraft- und Mobilitätstraining für die linke Hüfte gemacht, dass ich da gestärkt bin und quasi durch entspanntere Muskulatur alleine, sag ich mal, der Knochen nicht ganz so eng im Gelenk sitzt und dadurch ein bisschen mehr Platz ist. Und wir machen jetzt von den Umfängen so 50 bis 60 Kilometer am Tag und ungefähr ein Rest-Day in der Woche. Das ist aber dann auch immer abhängig davon, wo man gerade abhängt. Irgendwie mitten in der Wüste unterm Dornbusch, ja, bietet sich das halt nicht an, gerade den Rest-Day zu machen. Also das ist alles so flexibel, aber ich sag mal, der Umfang in der Woche ist so von über 400 Kilometern runter auf so 300 bis 350. Da pendeln wir uns so ein.
Abgefahren. Also ich laufe ja gerne mal weit und mal regelmäßig und habe auch meine Phasen, aber das ist wirklich, wirklich abgefahren. Dafür auf jeden Fall nochmal ein Chapeau. Und ich würde gerne ich finde, es gibt zwei große Themenblöcke, wenn man so möchte. Es gibt ja einmal das mentale Game, was du durchspielen musst und gleichzeitig aber auch das physische, nämlich, und da hängt deine, ich sag mal, deine Hüfte spielt ja eine große Rolle dazu und jetzt deine Rest Days, wie sehr spielt sonstige Recovery eine Rolle? Also ohne kann ich es mir ja nicht vorstellen, dass du einfach ankommst, dich hinschillst, isst und schläfst, sondern du musst ja auch dich, also machst du dich warm richtig? Machst du, wie sieht das aus? Wie sieht die Recovery nach am Ende des Tages aus, wenn du halt 50 oder 60 Kilometer gelaufen bist?
Ja, also so viel drumherum passierte eigentlich nicht. Also man muss ja auch dazu sagen, wir haben kein Support-Auto. Also es gibt andere Rekordversuche, da ist dann irgendwie ein ganzes Team am Start und da fährt ein Auto mit etc. pp. Und ich bin nur mit meinem Bruder unterwegs, mit Max, und der sitzt auf dem Fahrrad. Das heißt, irgendwie, da ist jetzt auch nicht mit mal eben Camp aufbauen, man kann sich da geil hinlegen, hat irgendwie eine Liege oder sonst was dabei, sondern das ist halt alles ziemlich minimalistisch. Wir schlafen dann abends meist im Zelt, wenn wir Glück haben, und das kommt auch zum Glück ziemlich häufig vor, dann gabeln uns irgendwelche Leute auf, laden uns ein. Also ich glaube, so 2 aus 3 Nächten bisher wurden wir gehostet. Mega nice, aber das so als Side-Story. Ja, und ich laufe ja ziemlich langsam, also für meine Verhältnisse recht langsam, also so eine 6,30er bis 7er Pace. Das heißt, das ist eigentlich schon so ein langsames Rein- und Warmlaufen. Super viel Sachen zum Warmmachen mache ich davor dann nicht. Ich habe so eine Mobility-Routine, die besteht vor allem aus Romanian Deadlifts oder Single-Leg Romanian Deadlifts, wo man immer die Hüfte viel nach vorne und nach hinten schiebt. Dann mache ich noch so Split Squats. Und dann, was ich vor allem viel mache, wenn ich mich hinlege, da mache ich zwischendurch immer, also eigentlich liegst du nur auf dem Rücken und machst so Hip-Tilts. Also du schiebst das Becken einmal quasi ganz nach vorne und wieder ganz zurück, einfach um da die Mobilität zu halten. Und das mache ich morgens direkt, wenn ich aufwache. Das mache ich abends, bevor ich schlafen gehe, über den Tag, wenn ich irgendwie gerade gegessen habe und mal nappe. Und ja, also das sind so, ich sag mal, die Mobility-Sachen, die ich primär mache. Natürlich irgendwie ein bisschen dehnen und so, mal hier und da. Aber der Tag ist eh schon saulang. Man hat halt super viel zu tun. Und immer, wenn man irgendwo ankommt, ist man am Arsch. Und dann also besser so ein 5-Minuten-Mobility-Ding haben, was man dann auch wirklich durchzieht, als sich eine halbe Stunde vorzunehmen, die man dann never ever macht. genau, also das ist so die Devise, das klappt bisher auch ganz gut, aber was natürlich, also die größten Faktoren sind eigentlich Schlaf und Essen, also ich versuche so viel Essen reinzuschieben wie geht, und wenn da irgendwie ein paar Tage nicht genug reinkommt, dann merkst du das halt direkt, und genauso Schlaf, also wenn ich nicht mal auf meine, also am besten 9 Stunden plus, wenn ich da drunter bin, dann bist du einfach am nächsten Tag gerädert. Und das ist eigentlich viel, viel schlimmer als, ja, als so die anderen Sachen.
Das heißt, wirklich diese 5 Minuten, ich reduziere das mal auf 5 Minuten Mobility, also aus Romanian Deadlifts, Split Squats und ja, diese Pelvic Tilts, nenne ich sie einfach mal, mit der Hüfte.
Ja, genau. Ja.
Das reicht aus, um jeden Tag dieses Pensum zu laufen. Also ich finde, auch wenn die Pace jetzt gering zu sein scheint, trotzdem ist es ja eine sehr monotone Bewegung für den ganzen Unterkörper. Und da bin ich ein bisschen, ja, was heißt überrascht? Ja doch, ich bin positiv überrascht, dass 5 Minuten ausreichen deinem Körper, der das Ganze auch schon, ja, also nicht nur durchgemacht hat, sondern weshalb du es auch abbrechen musstest. Und dass der damit dann klarkommt, finde ich nice. Wundert mich. Finde ich gut. Hm.
Ja, finde ich auch.
wenn wir jetzt an das Mentale, also sozusagen kurzer Themenshift auf das Mentale, du hast durch diesen ersten Versuch ja, sage ich mal, das mentale Game schon gespielt und dann kam ja in Anführungsstrichen eine Niederlage. Ich würde die gar nicht so bewerten, aber trotzdem gebe ich dir jetzt einfach mal kurz dieses Framing. Aber du hast es ja genauso gesagt, dass alleine schon so weit gekommen zu sein nach Windhoek mit den 1500 Kilometern, dass das ja schon eine absolute Errungenschaft ist als solches. Und jetzt bist du auch schon weitergekommen. Und gibt es wirklich so einen gravierenden Unterschied, den du spürbar merkst, dass du einfach vielleicht gelassener geworden bist? Oder frage vielleicht auch direkt, vergleichst du dich mit diesem ersten Versuch und oder lässt du dich davon gar nicht beirren und lässt den einfach hinter dir?
Ja, also ich glaube, der erste Versuch ist halt immer dahingehend da im Sinne von, wenn ich einfach nur beim Laufen Vollgas gebe und mich nicht irgendwie pace, dann bin ich halt wieder verletzt. Das heißt, dahingehend ist der irgendwie immer da. All das, ich sag mal, das ganze Projekt hatte auch irgendwie so ein paar mehr Dimensionen. Also das eine ist der Lauf, aber der Lauf ist so Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeit zu kriegen und eigentlich so die Side-Stories zu erzählen, dass wir hier in Afrika unterwegs sind und generell man beim Reisen, also alle Leute, die ich kenne, die auf dem Fahrrad unterwegs sind und durch die Weltgeschichte touren oder zu Fuß oder was auch immer, machen durch die Bank positive Erfahrungen. Und genauso ist es bei uns auch. Wir kriegen so viel geilen Support. Da ist so viel Positivität und Liebe irgendwie da draußen in den Menschen. Und in den News liest du halt immer die negativen Schlagzeilen. Ich glaube, irgendwie 85% der News sind negativ. Und der eigentliche Frame oder der eigentliche Sinn dieses Laufs so ein bisschen, okay, ich quäl mich hier und ich mache diesen Extremsport, aber wir wollen das damit transportieren, zu sagen, hey, people are great, das ist das Motto. Und schaut mal her und die Welt und Menschen an sich sind viel, viel besser, als man immer über uns redet oder wir von uns selber denken. Und ja, wenn man jetzt so auf jeden Tag geht, dann ist in Anführungsstrichen einfach nur rausgehen und seine 60 Kilometer rausknallen, ist so einfach in Anführungsstrichen, weil dann ist es halt sehr eindimensional. Aber wenn man das eben macht, dann bist du halt irgendwann, irgendwie bist du dann vielleicht ganz raus und damit hast du ja dann auch nicht mehr Menschen erreicht. Nur dann ist halt vielleicht das für eine gewisse Zeit, ist dann das Läufer-Ego, was sich dann doch immer mal wieder mit allen anderen Ultrarunnern vergleicht, so befriedigt, weil man sich dann irgendwie denkt, naja, scheiße, da gibt's ja jetzt irgendwen, der läuft vielleicht sogar 70 Kilometer am Tag. So, kann ich das jetzt auch? Aber mich da jetzt hinzupushen und vielleicht wäre es sogar physisch möglich, aber das erhöht dann wieder das Verletzungsrisiko und damit ist dem eigentlichen Zweck von dem, was wir oder was ich mit diesem Lauf erreichen will, überhaupt nicht gedient. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der immer mitschwingt und dann ist es irgendwie so ein bisschen die Balance finden. Also ein Stück weit dadurch, dass wir jetzt auch weniger Umfänge laufen oder auch mal einen Restday machen, so ist es schon ein bisschen entspannter, aber am Ende bist du halt trotzdem konstant im Arsch. So, also so richtig irgendwie Good Life und sowas ist es dann auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie gelassener und vor allem, also ich habe so, um mal so ein bisschen mehr ins Detail zu geben, ich glaube, ich hab so rausgefunden, ich habe so ein paar verschiedene Persona beim Laufen. Weißt du, so Typen, die irgendwie, die durchkommen. Und
welche wären das?
Das ist,
wenn du das teilen willst.
Ja, also ich habe es mal so auf 5 reduziert. Da gibt's, also es gibt so die Negativen, da gibt's einen Neutralen und es gibt 2 Positive. Und die, also die Negativen sind, wenn man gerade leidet, das irgendwie so das schreiende Kind, ja, wo man so im Selbstmitleid versinkt und sich denkt, boah, heute irgendwie geht gar nicht und das tut weh und alles kacke und irgendwie Mama hilf mir und ich habe keinen Bock mehr. Dann gibt's so diesen Inner Warrior, dann bist du auch in deiner Pain Cave, aber dann bist du so der, dann bist du halt so hart, dann ziehst du es einfach durch. Aber dann hast du auch keinen Spaß mehr, sondern dann bist du nur so, dann bist du halt deinen Schmerz am Bekämpfen. Dann gibt's so diesen neutralen Beobachter, wo du irgendwie einfach am Laufen bist und so ein bisschen so der Lauf und das Leben zieht irgendwie so an dir vorbei. Und man ist so ein bisschen irgendwie im Flow. Und dann so das Energetischere ist eigentlich so das spielende Kind. Also wer es so auf Instagram verfolgt, ich fange dann irgendwie an rumzusingen und irgendwie Max und ich blödeln rum und irgendwie solche Sachen und versuchen einfach Spaß dabei zu haben. Und das andere, so der fünfte Zustand ist so der Inner Jesus, wenn man sich selbst davon überzeugt, dass man mit diesem Lauf gerade die Welt rettet. So und irgendwie, was man, also so, ja, wie groß oder wie klein der Impact auch immer ist, aber ohne dass man ihn hätte oder dass ich ihn hätte, würde ich das Ganze nicht machen. Und genau, da bist du irgendwie auch so am Rumspinnen, wie viele Leute du damit inspirierst und was du damit alles machen kannst und etc. pp. Genau, so die fünf gibt's. Und wenn du jetzt danach fragst, ob es irgendwie entspannter oder gelassener ist, ich glaube, beim ersten Mal war ich viel mehr so mental, viel mehr im Inner Warrior und so, ich bin so hart und ich kann das und so no matter what, ich beiße irgendwie durch. Und jetzt beim zweiten Mal versuche ich eigentlich so lange wie möglich irgendwie so beim spielenden Kind zu sein oder beim Inner Jesus und irgendwie so das Ganze ein bisschen spielerischer und positiver anzugehen. Und früher oder später kommt dann die Pain Cave und dann muss man da durch. Aber vom Ansatz her ist es nicht gleich so verbissen wie beim ersten Mal.
Kann ich mir das vorstellen, dass du innerhalb eines Tages wirklich alle fünf Persona durchlebst und immer so switchst, je nachdem, wie es dir geht?
Ja, also wahrscheinlich vier kommen schon am Tag vor. Ja, vielleicht nicht immer alle fünf, aber selten, dass das einfach so easy durchgeht. Ja, es ist immer ein Rollercoaster.
Also wirklich Tag für Tag kann man die Uhr wahrscheinlich auch nicht danach stellen. Also ist es so, dass du manchmal so einen harten, ich nenne es jetzt mal emotionalen Drop hast, dass du einfach nicht so performant bist, woran es auch immer lag. Schlecht geschlafen, schlecht gegessen, vielleicht mal irgendwie Magen verstimmt und plötzlich bist du ein bisschen enttäuscht, genervt und so. Diese negativen Personas kommen ein bisschen hervor oder ist da jeder Tag ein ähnlicher Rollercoaster? Oder denkst du gar nicht so viel drüber nach, sondern lässt das einfach geschehen?
Nee, das ist schon immer so. Also ich finde, wenn du so in so einem normalen Job arbeitest, dann machst du den erstmal und also weißt du, gehst du so jeden Tag ins Büro und irgendwie ist das okay und irgendwie nach einem Jahr oder vielleicht nach einem halben Jahr, keine Ahnung, irgendwann hat man mal so eine Sinneskrise und fragt sich, so wofür mache ich das eigentlich und keine Ahnung, aber bis dahin hast du halt immer, also so in Berlin kannst du immer wieder einen geilen Kaffee trinken gehen, triffst irgendwie Freunde, gehst mal feiern. So dies und das, da passiert so viel, da gibt es so viele Nebenschauplätze, die einen super lange davon ablenken, bis man mal in so richtig selber mit sich tief ins Gericht geht. Und das, was wir gerade machen, ist halt so intensiv und erfordert irgendwie so viel Energie, dass diese Sinneskrise so gefühlt einmal in der Woche oder spätestens einmal alle zwei Wochen kommt. Und man dann wieder dasteht und irgendwie mit seinen inneren Ängsten und Ambitionen und weiß ich nicht was konfrontiert ist und sich, ja, also wie ich es vorhin meinte, so einmal hast du halt so das Ding, hey, mega geil, ich rette hier irgendwie die Welt und danach laufe ich um die ganze Welt und ich mache dies und das und hier komplett der richtige Weg und dann denkst du halt wieder, okay, so, keinen Arsch interessiert und wofür mache ich das überhaupt und ich verschwende irgendwie meine Zeit und meine Energie und da musst du dann halt durch und ja, da hilft es halt einfach, also so blöd es klingt, aber dadurch, dass man so eine feste Struktur hat, die einem, also ist ja nicht bombenfest, aber der Plan ist, diesen Weltrekord zu brechen und dafür musst du halt weitermachen und dann geht's einfach jeden Morgen, stehst du wieder stumpf auf und läufst los und dann kommst du halt aus diesem Tal auch wieder raus, so. Da hilft diese Struktur auf jeden Fall. Aber du drehst diese Mühle, die drehst du schon echt oft durch. Also du gehst hier schon durch viele Höhen und auch durch viele Tiefen.
Ist Max da eine gute Stütze? Also nicht nur als dein Bruder, sondern auch als dein Begleiter, dein, ich nenne ihn mal Support-Vehikel auf dem Fahrrad, aber auch gleichzeitig so naher Verbündeter, dass ihr ja diese Challenges, diese mentalen Challenges gemeinsam bestreitet?
Ja, voll. Also, dass wir da uns gegenseitig haben, mega. Also, ich glaube, ansonsten, also physisch wäre ich sowieso aufgeschmissen, so versorgungstechnisch und so, aber mental ist es auch eine Riesenunterstützung und ich glaube für uns beide, also das ist ja auch so, ich stehe irgendwie mehr vor der Kamera als Max und bin der, der läuft, aber Max fährt ja, also der sitzt auch jeden Tag 7 bis 8 Stunden auf dem Fahrrad in der Hitze, kümmert sich irgendwie um Supplies und Logistik, schleppt das alles, hilft, also baut dann quasi abends irgendwie das Camp auf und wenn ich mehr oder weniger pennen gehe, sitzt der am Handy und muss Reels schneiden. Also so, der hat auf jeden Fall auch keinen leichten Job. Der macht wahrscheinlich mehr als ich. Ich muss einfach nur einen Fuß vor den anderen setzen. Das heißt, und er versucht irgendwie auf jeden Fall da, sofern er die hat, seine Kapazitäten irgendwie für mich auch zur Verfügung zu stellen. Aber am Ende, man ist auch manchmal ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Also du bist einfach, du hängst so viel aufeinander. So manchmal ziehst du dich auch selber so da rein oder wir drehen uns so viel umeinander. Und dann, also das Beste ist manchmal einfach, du triffst so andere Leute und laberst einfach mal nur eine Stunde über irgendeinen anderen Scheiß. Mhm. Und dann merkst du wieder so, okay, so gibt auch eine andere Welt und eigentlich so wichtig ist es nicht. Und keine Ahnung, wenn du da in 3 Jahren zurückschaust, dann so war halt alles halb so schlimm und halb so wichtig. Und ja, also ich glaube, der steckt auch so tief mit drin. Wir versuchen uns zu stützen, aber und das ist auch 3-mal besser zu zweit als alleine. Und trotzdem, manchmal brauchst du so ein bisschen Input von außen. Ansonsten gräbst du dir da irgendwie so ein bisschen dein eigenes Loch. Ja, dafür stecken wir da beide ziemlich, ziemlich tief drin.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass es ziemlich ernüchternd ist, mit jemandem zu sprechen, der nicht dein Bruder ist, für deinen Fall, beziehungsweise der nicht du bist, für Max Fall, damit, weil ansonsten die Themen ja jeden Tag sich wahrscheinlich sehr, sehr ähneln und ja, sozusagen, aber ist es auch so, dass das, wenn ihr Leuten davon erzählt, dann müsst ihr ja auch immer, ich vergleiche das jetzt mal mit so einer Backpacking-Reise. 5 Wochen durch Australien und man fährt so von Hostel zu Hostel und lernt immer neue Leute kennen und erzählt immer das Gleiche. Immer die gleiche Chose. Wo kommt man 100%. Her? Was macht man? Warum macht man das? Und das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich so, dass das, ja, wenn ihr erzählt, so, ey, du läufst von Südafrika, von Kapstadt nach Kairo und dann kommt wahrscheinlich erstmal so ein, nee, ist das ein Scherz? Und dann sagst du, nee, ist kein Scherz. Dann und dann seid ihr wahrscheinlich auch ein eingespieltes Team, wie schnell ihr diese Storyline einmal runterrattert, oder?
Ja, absolut. Also genauso wie du sagst. Du bist immer bei den ersten gleichen 5 Fragen, also wo kommt ihr her, wo geht ihr hin? Eigentlich ist die Frage immer, wo das zweite Fahrrad ist. Und dann ist halt immer so, ja, he's running, he's running. Ja, und dann geht's halt von da weiter. Ja, also es ist, also auf der einen Seite ist halt auch voll schön und meistens macht das auch irgendwie Spaß und die Leute hier sind, viele sind gut drauf und man kann irgendwie ein bisschen rumblödeln. Aber ja, manchmal geht es einem auch einfach auf den Sack und man will so ein bisschen sein eigenes Ding machen. Und ja, also es ist so.
Das stell ich mir also tägliche Herausforderungen vor, beziehungsweise ich sag mal, 2 von 3 Tagen, wenn du sagst, dass ihr die Möglichkeit habt, irgendwo unterzukommen und eingeladen werdet, dann hast du immer diesen Trade-off zwischen, okay, lasse ich mich jetzt darauf ein, muss aber Smalltalken und also macht ja auch Spaß und darum geht's ja auch, aber trotzdem kostet das, stelle ich mir vor, auch natürlich extrem viel Energie, die du ja so gesehen vielleicht nicht hast oder sparen möchtest für den Folgetag. Gleichzeitig willst du natürlich ein gemütliches Bett und ein gutes Essen, dass du halt nicht wieder irgendwas aus der Dose isst und im Zelt schläfst. Hast du diesen Trade-off, den du regelmäßig machen musst?
Ja, also man bezahlt so ein bisschen mit Aufmerksamkeit, ja, das ist schon so, ja. Aber ich meine, wie gesagt, also auch wie gerade oder eingangs gesagt, so das Ding von diesem Lauf ist eigentlich, es geht eigentlich mehr um die Menschen drumherum und also wir haben ja vorhin davon gesprochen, wir hatten einen ersten Versuch, aber wie ich überhaupt zu diesem Lauf gekommen bin, war ja eigentlich, dass ich mal 10 Monate auch auf dem Fahrrad saß und so ein Abenteuer nur für mich gemacht habe und dann zurückgekommen bin und ich war einfach, das kann nicht sein. Ich sitze 10 Monate auf dem Fahrrad, treffe nur geile Menschen, bin umgeben von Positivität und irgendwie Nächstenliebe und Gastfreundschaft und dann kommst du wieder zurück nach Europa und alle so, ja, aber war das nicht gefährlich? Was waren denn die schlimmen Erfahrungen? Und jeder will irgendwie nur diese Negativität bestätigt haben. Und es ist okay, also irgendwie muss es doch einen Weg geben, da mal die anderen Stories zu erzählen, irgendwie die positiven News, die sonst keiner verbreitet. Und deswegen am Ende ist es eigentlich nicht wirklich ein, also natürlich kostet es auch manchmal noch Energie, aber allein auch, also auf menschlicher Ebene diese Gastfreundschaft und diese, ja, diese Nächstenliebe zu erfahren, dass da Leute hingehen und irgendwie Bock haben, dich zu unterstützen, das gibt am Ende viel mehr Energie, als mich das jetzt kostet, da noch eine Stunde länger wach zu sein und ein bisschen zu quatschen. Auch wenn so auf den ersten Blick ist es halt voll so, du willst eigentlich abends ins Bett. Und wenn wir irgendwie abends unseren Couscous und unser Sojahack machen, dann dauert das 5 Minuten. Wenn sich irgendwer den Aufwand macht zu kochen, schmeckt das halt viel geiler, aber das dauert dann im Zweifel auch noch mal eine Stunde länger. Und eigentlich fallen dir schon die Augen zu. Also von daher, es kostet auf jeden Fall extra Energie. Aber genau das mitzuerleben und irgendwie auch zu versuchen einzufangen und mitzunehmen, darum geht's am Ende. Und wenn ich dann am Tag drauf irgendwie ein bisschen weniger fit bin oder 5 Kilometer weniger laufe, dann war es das absolut wert.
Ja, witzigerweise, also das ist total nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast mit dieser, nicht Negativität, also aber mit dem Thema Sicherheit, was wir anders einschätzen als jemand, der tatsächlich mal durch Afrika gereist ist. Ich fasse es mal so zusammen, egal ob jetzt mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto oder wie auch immer. Und so war ja auch meine erste Reaktion tatsächlich, oder nicht die erste, aber in unserem Gespräch mit dem ersten Podcast, ich glaube September war es letzten Jahres, dass das Thema Sicherheit auch eine Frage von mir war, gleichzeitig aber auch aus der Community, die du dann ja auch beantwortet hattest mit, also relativ nüchtern. Und ich finde, das ist auch schön, das nach außen zu tragen, genau wie du es sagst, als so ein bisschen untergeordnete Mission, dass das in die Köpfe auch reinkommt, dass es eben herzlich ist und menschlich und ja.
Ja, und es sind ja auch so, also so ein bisschen wie, weiß ich, also Europäer sind ja, machen sich da manchmal so lustig über die Amis, die fragen, ob jetzt nicht Krieg in Europa wäre, wenn halt gerade Krieg in der Ukraine ist und man denkt sich so, naja, ich bin irgendwie ein paar tausend.
Guter Vergleich.
Ja, aber es ist halt, ich meine, gerade ist Bürgerkrieg im Sudan und also eine super scheiß Situation, eine riesen humanitäre Krise, über die kaum berichtet wird, aber ich bin da gerade 6000 Kilometer von entfernt. Also da merkst du in Sambia oder Botswana überhaupt nichts von. Und es gibt immer Regionen, wo es irgendwo wo es Unruhen gibt, wo es politisch unstabil ist, und also auch allein, dass der Zustand so ist, das liegt ja größtenteils an uns Europäern, die irgendwann mal den afrikanischen Kontinent für sich beschlagnahmt haben und irgendwie quasi auf dem Schreibtisch irgendwelche Grenzen mit dem Kuli gezogen haben und etliche Ethnien und Stämme in ein Land geworfen haben, die nie zusammenleben wollten und irgendwie nicht mal annähernd die gleiche Sprache sprechen. Dass das überhaupt dazu kommt, ist auch, ja, liegt auch viel bei uns, historisch gesehen. Aber ja, wenn es diese Konflikte gibt, also Afrika ist so ein Riesenkontinent. Und also wenn du durchläufst, dann wird's dir halt echt klar, aber das ist halt auf der Karte, ist es so ein bisschen, also es ist nicht, weil die Karte wird ja flach oder der Globus wird ja so flach gemalt, aber an sich ist es ja eigentlich mit der Erdkrümmung verzerrt und da ist Afrika immer viel, viel kleiner dargestellt, als es eigentlich ist. Und wenn man hier durchläuft, dann werden einem die Ausmaße ein bisschen bewusst. Und solange du auch hier auf dem, es ist so ein bisschen wie auch in Berlin, wenn du halt da am Kotti bist, dann ist halt mehr los, als wenn du irgendwie in MacPom übers Dorf läufst. Und genauso ist es hier auch. Und wir sind halt 95% in MacPom zwischen irgendwelchen Dörfern unterwegs. so, da wird dir halt nichts weggenommen. Aber wenn du irgendwie im Parkhaus in Berlin parkst und eine geile Karre hast, dann werden dir jetzt im Zweifel über Nacht auch mal die Räder abgeschraubt. Also ist ja, ich glaube, die Strukturen hast du überall.
Ja, das glaube ich dir. Das Thema Ernährung, da würde ich gerne nochmal drauf gehen. Du hast gerade eben Couscous und Sojahack erwähnt. Wie abwechslungsreich ist denn das Essen?
Also es gibt so, ich glaube auch, also wir sind jetzt gerade angefangen in Südafrika und in Botswana und die Strukturen sind ja teilweise auch ziemlich, also wenn man das so will, westlich in Anführungsstrichen. Das heißt, du hast irgendwie viel Autobahn und größere Städte und dazwischen ganz viel nichts. Und dann wird sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Es liegt einfach da, also so die Bevölkerungsdichte in Botswana ist halt unfassbar gering. Das ist irgendwie ein Land, das ist größer als Frankreich flächenmäßig und da leben irgendwie 1 bis 2 Millionen Menschen. Da können alle Rinder noch glücklich über irgendwie jegliche Wiesen ziehen und damit hast du jeden gut ernährt. Die sind da nicht so in Ställen wie bei uns. Also so, ja, es läuft noch ein bisschen anders, die Fleischversorgung. Also das essen sie halt mega gern und dann gibt's so Bab dazu. Bab, das ist so gekochtes Maismehl oder Reis. Und ja, und wenn's das nicht ist, dann gibt's eben auch viele so Ketten, also so KFC und irgendwelche Burger und sonst was Läden. Und jetzt in Sambia, also das merkst du auch direkt, du kommst über die, also du fährst über eine Brücke über den Zambezi River, Zambezi Fluss, nicht River, anyways, so halb im Englischen,
ja, halb so wild.
Aber, ja, und dann hast du so viel mehr, direkt viel mehr Streetfood, direkt viel mehr Leute auf den Straßen und ich sag mal so ein bisschen mehr dieses Afrika, wie man es irgendwie sich vorstellt. Weil das jetzt hier mehr Richtung Norden geht und da auch mehr Regen kommt und die Vegetation sich ändert, hast du auch wieder mehr frisches Obst und Gemüse. Und kannst du am Straßenrand immer irgendwie was holen. Ja, und was wir uns jeden Tag reinziehen, ist eigentlich jeden Morgen, wir mixen uns immer so ein dickes Müsli vor, einfach Haferflocken, Nüsse, ein paar Trockenfrüchte und dann hauen wir da entweder so Kakaopulver, so Nesquik oder irgendein so ein Schokoproteinpulver mit drauf. Weil wir morgens, dann kannst du einfach Wasser drauf kippen und hast quasi dein Müsli fertig. Da ist auch Milchpulver mit drin und dann hast du das einfach ready, weil wir können nicht irgendwie Joghurt oder Milch oder so mitnehmen und nur Haferflocken mit Wasser, das ist ein bisschen scheiße. abends haben wir halt den Couscous und so Sojahack am Start. Deshalb, weil du das mega schnell kochen kannst und du kippst kein Wasser weg. Also Wasser ist eigentlich so das größte Bottleneck. Wir können halt immer nur ein bisschen was mitnehmen und gerade wenn du nachts nicht irgendwo bist, wo du auffüllen kannst, dann willst du halt so wenig Wasser verbrauchen wie möglich und jetzt bei Nudeln müsstest du halt immer was abgießen. Das heißt, genau, Couscous ist schnell gemacht und so ein Sojahack irgendwie auch. Und über den Tag ist es dann wirklich, was wir finden. Also wie gesagt, jetzt hier in Sambia gibt es mehr und mehr Streetfood. Ich ernähre mich ja also zu 95% vegetarisch und hier gibt's immer so Reis mit Bohnen, das wird so, ist so der Staple und ansonsten, also da gibt's immer irgendwie kleine Küchen irgendwo rechts und links, gerade jetzt wird es mehr und mehr, weil die Wüsten aufhören oder die Halbwüsten, das heißt die Abschnitte, wo mal 200-300 Kilometer nichts kommt, sind jetzt eigentlich vorbei. Ja, die kommen dann wieder irgendwo in der Sahara, aber das ist erst in einem halben Jahr ungefähr. Und ja, da kannst du eigentlich immer irgendwo anhalten, dir was mitnehmen und der Rest sind irgendwelche Kekse oder Früchte mit einem fetten Löffel Erdnussbutter drauf, um die Kalorien reinzukriegen. Ja, also irgendwie ein Gourmet-Essen ist es hier nicht, aber es ist jetzt auch nicht... Das ist auch keine Versorgungskrise. Also man kommt eigentlich schon echt gut klar.
Merkst du denn einen Unterschied, wenn du gerade wenn du hast gerade eben so KFC und bestimmte Ketten genannt, merkst du da einen Unterschied, wenn du sowas isst, gerade so, ich sag mal, prozessiertes Fleisch und Co. im Vergleich zu Couscous oder geschnetzeltes und Müsli, was ja, also ich sag mal, ein bisschen entspannter zu verdauen ist und zu verarbeiten vom Körper?
Ja, voll. Also ich meine, ich habe so ein, also bei KFC habe ich jetzt kein, also an sich habe ich nicht gegessen, aber wir waren so ein, zwei Mal auch so bei Bauern eingeladen, die dann so ihre eigenen Lämmer und Schafe schlachten und dann haben sie halt das Fleisch da und dann ist es schon für dich fertig gekocht und dann nehme ich das irgendwie auch gerne an oder ist mir irgendwie zu blöd, dann da Nein zu sagen. Und also gerade bei Lammfleisch, glaube ich, war es krass, dass da ist irgendwie so viel Fett dran, da konnte ich nachts einfach nicht pennen. Also ich glaube, das habe ich zwei, drei Mal probiert und dann war so gut, dann, also wenn ich danach die Nacht nicht schlafen kann, das bringt nichts. Und generell, also ich habe das echt mit so, wenn ich zu viel so dieses Frittierfett oder dieses irgendwie Processed Fett zu mir nehme, dann kriege ich einfach Magenkrämpfe und komme nicht gescheit vorwärts. Dann lieber irgendwie Couscous und das und irgendwie ordentlich Olivenöl draufkippen oder halt die Erdnussbutter. Damit komme ich ganz gut klar. Ja, aber generell, also ich habe beim Essen, ich zähle jetzt nicht wirklich Kalorien, sondern ich mache das eher intuitiv. So viel wie reinpasst, ist gut. Und das ist irgendwie das Maximum. Und wenn ich darüber hinaus esse, dann führt das irgendwie zu schlaflosen Nächten, Magenschmerzen beim Laufen und dann bist du am Ende weniger fit, als wenn du im Zweifel 500 Kalorien im Defizit bist. Das hält der Körper dann schon aus.
Ich stelle mir das nämlich genauso, ja auch hier wieder das Buzzword Trade-off, um das zu nennen, stelle ich mir wieder herausfordernd vor, weil, also ich bin keine Ernährungswissenschaftler, aber ich kenne es auch von mir, genau das, was du sagst, Fleisch zu essen und dann Sport zu treiben, ich merke, meine Erholung ist einfach schlechter, also selbst wenn ich nicht schlaflos bin die Nacht, dann merke ich einfach, ich bin nicht so regeneriert, wenn ich im Vergleich was Langweiliges esse, in Anführungsstrichen. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass es eben bestimmte Cravings gibt, so nach mal was Geilem zu essen. Ich meine, du hast ja auch gerade eben genannt, wenn ihr eingeladen werdet, dann gibt es auch etwas, wird etwas aufgetischt, was ein bisschen mehr Vorbereitungszeit braucht und deswegen ein bisschen aufwendiger ist und ein bisschen leckerer als jetzt halt so das plumpe Easy-Essen, was 5 Minuten dauert, was man so runterspachtelt. Aber ich stelle mir gleichzeitig vor, dass das, was ihr unter Kontrolle habt oder vielmehr du, dass das besser verkömmlich ist und deswegen auch eigentlich angenehmer für den Folgetag oder für die Erholung in der Nacht.
Ja, voll. Also genau so, wie du's sagst. Was dann halt noch so ein bisschen dazu kommt, auch so Ballaststoffe, also die sind halt morgens im Müsli drin, das passt, aber auch so Sachen wie irgendwie, ich weiß nicht, also für mich zum Beispiel Apfel und Laufen ist irgendwie, das geht einfach nicht. Also so Banane immer geil, aber auch so generell irgendwie frische Früchte, also A, gar nicht immer so leicht zu bekommen und B, dann beim Laufen die zu snacken auch nicht immer so easy. Das ist tatsächlich so das erste Craving, was ich habe, wenn so ein Restday ist, dann habe ich ja richtig Bock, so frisches Gemüse und frisches Obst zu essen, sofern das da ist, weil also die Processed Carbs sind halt nice für, weißt du, so bei Kilometer 50 nochmal reinschieben, aber wenn du das halt, wenn du das eine Woche am Stück gemacht hast, dann ist ja auch mega geil, mal wieder so einen Obstsalat oder irgendwas zu essen. Ja, so braucht der Körper halt auch.
Boah, ich kann mir das so gut vorstellen. Ich war mal, kurzer Exkurs in einen anderen Teil der Welt, ich war in Guatemala mal unterwegs und habe mich gefreut auf so geil, so gutes mittelamerikanisches Essen. Und was es da aber gab, war fast nur frittiertes Essen, also frittiertes Hühnchen. Und irgendwie selbst gefühlt schwamm auch das Spiegelei im Fett. Und dann gab es halt Pommes dazu, also alles relativ schwer verdaulich. Und ich habe gemerkt einfach, dass ich finde so im Alter, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber trotzdem merke ich im Vergleich zum Anfang 20er, zu so Anfang 20ern, merke ich einfach, was so Ernährung mit mir macht. Wahrscheinlich hängt das auch stark damit zusammen, dass ich viel und gerne Sport mache. Und dass, ja, das dann eher in Kauf genommen wird oder ich in Kauf nehme, auch vielleicht mal ein bisschen langweiliger zu essen oder auch mal gar nicht zu essen. statt irgendwie so einen Shit sich reinzuspachteln, der vielleicht Spaß macht, aber der dann wiederum auf Kosten von, ja, Verdauungsproblemen geht oder irgendwie Unwohlgefühl. Und wenn ich mir das jetzt mal, wenn ich das einfach mal hochskaliere auf, ich fand es so witzig, als du gerade gesagt hast, ja, nee, so Sahara und so, das kommt erst in einem halben Jahr, da ist mir erstmal bewusst geworden. Alter, du bist ja so lange unterwegs noch. Das ist, und wenn ich mir vorstelle, diesen täglichen Struggle beziehungsweise diese Challenges, was du isst, wie du dich ernährst, wo du schläfst, natürlich kommt auch eine Routine und eine Gelassenheit rein, aber trotzdem, ich finde, für jemanden, ja, auch jeder, ich glaube, jeder und jede, die zuhört, würden sich auch, wenn es auch gerade denken, so, Alter, was, jeden Tag diese Thematik, und eigentlich dreht sich ja, eigentlich sind das ja diese Faktoren, also natürlich das Sportliche, was abgefahren ist, und das Mentale, was damit einherkommt, dann das Thema Ernährung, was den ganzen Tag über eine Rolle spielt, ist ja nicht nur morgens ein Frühstück und abends ein Abendessen, so, das ist ja viel, viel mehr, also bei 60 Kilometern am Tag kann man jetzt auch einfach mal, kann man hochskalieren und sagen, kommen halt nochmal so 5000 Kilokalorien obendrauf, und da musst du ja auch täglich reinspachteln, was das Zeug hält, und dann auch noch richtig gut zu schlafen, damit du am nächsten Tag wieder performant bist. Also das ist schon, ich jetzt so im Gespräch, wenn man so auch, wenn wir so über die ganzen verschiedenen Themen sprechen, merke ich auch so, ja, okay, ja, verstehe ich. Und dann muss ich immer kurz einen Schritt zurückgehen oder vielmehr einen Schritt nach oben und überlegen, ah ja, das hast du jetzt für wie viele Monate? Okay, 6, 7, 8 Monate. Also das ist schon beachtlich. Und vielleicht genau auch zu dem Punkt der Dauer nochmal. So, in einem halben Jahr bist du in der Sahara. Sahara liegt so ein bisschen, also Äquator ein bisschen nördlicher. Wie lange, also A, wie stelle ich mir vor, durch die Sahara zu laufen? Wie sehr Wüste ist das? Wie trist ist das? Mhm. Frage.
Ich war auch noch nicht da. aber also ich meine, wir sind ja so, ja, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, in Namibia letztes Jahr sind wir irgendwie, keine Ahnung, wie viel 100 Kilometer am Stück diese B1 hochgelaufen, südlich von Windhoek. Das ist auch, also da ist einfach nur gerade so, und da ist auch nur Sand um dich drumherum. Jetzt, also ich weiß nicht, ob du mal bei Strava reingeguckt hast, ich habe da so 60 Kilometer Segmente, da ist kein Knick drin, da ist nicht ein Knick drin, das ist einfach straight durch. Und so, also so langsam bin ich es eigentlich gewohnt, deswegen über so Sand und geradeaus und Tristesse mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, das Einzige, was halt scheiße wird, ist, wenn du so, also ich meine, ja, vielleicht sind es ein bisschen weniger als 6 Monate, aber sagen wir mal so Ende August, September, ist da halt nicht ganz so kühl. Also da ist da so ziemlich Sommer, und da mache ich mir eher über die Temperaturen Gedanken. Im Zweifel muss ich dann da nachts laufen, und dann ist eh scheißegal, was dich umgibt. Aber ja, das sind so Future Problems. Das ist so das Schöne an dem, was man hier macht. Auch Max, der hat dann auf dem Fahrrad manchmal so ein bisschen mehr Kapazitäten und stellt mal Fragen von, ja, wie ist denn das dann da und wie machen wir das hier? Und Ich bin da manchmal echt so, ja, Digga, ich versuche einfach gerade den nächsten Schritt zu machen. Und das ist so alle Kapazität, die man irgendwie hat. Und so alles andere wird so ein bisschen nach hinten weggeschoben.
Ja, yeah, klar, we cross the bridge when we get there, ne? Also das sind so zukünftige Probleme, ja, um die, also es funktioniert ja auch so, dass ihr euch dann darum kümmert, wenn ihr dann da seid. Ich verstehe natürlich auch Max, der dann, ich sag mal, wissenshungrig ist, weil du ja, du hast ja definitiv einen anderen Struggle. Ey, ich gucke gerade hier deine Strava-Aktivitäten durch, und ja, also wenn man sich so gewisse Karten anguckt, dann ist es tatsächlich ein gerader Strich. Es geht einfach nur geradeaus. Das sieht extrem witzig aus. Gleichzeitig muss ich hier einmal kurz einen Shoutout machen.
Ey. Man denkt dann immer, das ist vielleicht so ein Kilometer, ne? Aber es sind halt 60. Also.
Ey, und du hast nur, also ich finde nur für das, was du leistest, 885 Follower. Also geht mal unter den Shownotes, hier findet ihr einen Link zu Fritz Strava. Und da könnt ihr mal drauf gehen und einfach mal ein bisschen stöbern, was er so leistet. In diesem Jahr schon gelaufen, einfach fast 3000 Kilometer. Das habe ich nicht mal, also ich habe nicht mal 2000 Kilometer geschafft letztes Jahr. Und wir sind wir haben Mitte Mai. Also ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Und weil wir ja gerade eben ja Distanz eine Sache und Dauer ist ja nochmal eine andere. Nochmal einmal kurz, damit alle Bescheid wissen. So, du bist bei Kilometer 2.500. Insgesamt läufst du über 10.000 Kilometer. Wie viel insgesamt, um genauer zu sein?
Ja, also knapp 11.000. Kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, wenn wir auf den allerschnellsten Weg durchkommen, dann könnten wir bei 10.400 landen. Aber wir werden mindestens irgendwo Norden von Äthiopien oder Sudan Umwege machen müssen. Dann sind so 10.800. Kommen wir wahrscheinlich raus.
Wegen des Bürgerkriegs, hast du gesagt, ne? Also hatten wir schon letztes Jahr darüber geredet, dass du da einen Schlenker drum machen musst, tatsächlich wegen Sicherheit. Und wann planst du anzukommen, ungefähr?
Im Anfang November.
Okay, das heißt, gut, auch wenn nördlich des Äquators ist ja immer noch warm. Aber gibt es dann, jetzt muss ich kurz Jahreszeiten und Äquator und Hemisphären kurz denken. Ja gut, Sahara wird schon der wärmste Punkt, oder? Weil das wird so der Peak sein von der Temperatur. Ja. Also wenn ich folge dir ja
fleißig. Wenn du das geil findest, dann komm einfach dazu.
So war das nicht gemeint. Nee, ich meine, ich erinnere mich ja sowohl an den Content von deinem ersten Versuch, als auch jetzt, der kommt und erinnere mich an so Bilder, wie du jegliches Straßenschild nutzt, um ein bisschen Schatten dir zu gönnen. Weil ansonsten die Temperaturen jenseits der 30 Grad sind und das tagtäglich. Also da, ich finde, das ist, natürlich zieht man automatisch irgendwie Vergleiche, gleichzeitig soll es nicht Vergleiche ziehen, aber ich finde es einfach interessant, jetzt zu so deiner Errungenschaft eines Tages gegenüberzustellen, sage ich mal, zweieinhalb Wochen war der Hamburg-Marathon und da war es ein bisschen wärmer und da sind ein paar Leute halt, ja, für die war es zu heiß und natürlich war der Temperaturenstieg auch sehr warm, aber das waren so, lass es 21 Grad gewesen sein mit ein bisschen Sonne. Mm. Und natürlich gewöhnt sich ein Körper an, ja, ich sag mal, Extremsituationen und extreme Rahmenbedingungen, aber trotzdem dann gegenüberzustellen, so, es ist ohne Zuschauer, eine Straße, geradeaus, 60 Kilometer, fast 40 Grad, ja, beschränkter Zugang zu Ernährung und Erholung und dann auch noch Zelten und Pennen im Zelt und das ist Tag 1 von über 200, finde ich.
Und dann auch noch Content,
ja, so, total.
Das kommt ja auch noch on top.
Wahnsinn.
Das ist ja auch scheiße viel Arbeit, so, ja.
Wahnsinn, wirklich.
Absolut. Also ich hatte gestern bin ich mal abends, da war mal eine Wolke am Himmel. Also so, das ist ja komplett unrelatable in Deutschland, dass man sich Wolken wünscht, aber so, das gibt's ja halt einfach nicht. Also du läufst halt, allein die Sonne, wenn dir die Sonne jeden Tag 10 Stunden auf den Kopf knallt, das zieht halt schon unfassbar viel Energie. Aber da war dann tatsächlich mal eine Wolke. Es war nicht mehr ganz so warm, lass es vielleicht noch 25 Grad gewesen sein oder so. Und ich bin einfach, also ich glaube, ich bin mit dem gleichen Puls dann eine 5:30er Pace gelaufen, wie ich halt sonst die 6:30er Pace laufe. Also das macht halt so, das sind halt sofort so 15 Grad Unterschied. Das macht so viel aus, was der Körper da zusätzlich leisten und kühlen muss. Also es hat mich selber überrascht, weil ich dachte, okay, ich laufe jetzt halt, ich bin jetzt einfach zu so einem Langsamläufer geworden. Aber dann war mal eine Wolke da und dann so, ah ja, nee, geht ja, also eigentlich geht's ja noch. So, ist halt einfach nur so dauerhaft so scheiße heiß. Ja, und irgendwie musst du ja auch die Energie sparen. Und ist ja am Ende ja auch, ist ja auch scheißegal. Also die Pace, ja. die guckt man sich ja nur selber an oder irgendwer, der Bock hat auf Strava. Aber ob ich da jetzt eine halbe Stunde früher oder später am Tag fertig bin, ist ja wurscht. Also Hauptsache, ich kriege die Kilometer rein.
Ja, total. Ich find sowieso dieses ganze Pace-Thema und Geschwindigkeiten und Vergleichen. Ich meine, man neigt ganz schnell dazu. Ich hatte gerade eben noch, bevor wir den Podcast gestartet haben, da haben wir noch über Triathlon und Co. geredet und auch, sobald man Triathlon macht, dann kommt man automatisch aus dem Vergleichen gar nicht mehr heraus. Und ich finde, ja, so eine ein bisschen Leichtigkeit an den Tag zu legen. Ich meine, bei dir ist nochmal was ganz anderes, weil es tatsächlich nur um die Distanz geht. Und sind wir mal ehrlich, es gibt nicht so viele Vergleiche, die man ziehen kann zu jemandem, der genau das Gleiche leistet. Deswegen sind das ich finde es ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Deswegen auch hoffe oder glaube ich, ganz interessant für Leute, die jetzt so ein bisschen mehr Einblick bekommen, statt, ne, wir haben ja schon, also auch außerhalb des Podcasts viel drüber gesprochen, wie man es schafft, die Erlebnisse, die du hast, die ihr habt, gemeinsam mit Max, auch wirklich an Mann und Frau zu bringen, um das ein bisschen nahbarer zu gestalten. Und das ist einfach, kann man ja nicht anders sagen, es ist einfach ein bisschen absurd und deswegen auch schwierig, sich das wirklich real vorzustellen, was es bedeutet, eben das Ganze jeden Tag zu schaffen. Und trotz Rest, also ein Rest-Day, ich finde, das ist immer noch lächerlich wenig. Also sowieso, egal ob 7 Tage am Stück laufen oder 6 Tage in der Woche und trotzdem diese absurden Distanzen leisten. Also nochmal ein Chapeau, Fritz.
Jo, danke. Aber also was auch dazu kommt, und ich glaube, das ist so das Ding, was man echt unterschätzt, also der menschliche Körper, also klar, man muss sich irgendwie davon überzeugen, dass sich das Ganze lohnt und dass du da irgendwie morgens aufstehst und da immer wieder losläufst, das ist die eine Sache, aber an sich, wir sind so unfassbar anpassungsfähig und also man macht meistens diesen Trugschluss von, ich sitze den ganzen Tag und bewege mich gar nicht und dann bin ich einmal einen Marathon gelaufen. Und danach war ich völlig fertig, was ja auch logisch ist, weil ich sitze ja sonst den ganzen Tag und das ist ja eine völlig abnormale Leistung, die ich dann erbringe. Aber wenn ich anfange, jeden Tag zu laufen und mich immer mehr daran gewöhne, dann ist halt irgendwann dieses Ding von, ich bewege mich jetzt so viel am Tag, das wird dann irgendwie so ein bisschen auch dein Base Case. Also die 7, die 8 Stunden, die ich jeden Tag mache, das ist immer noch extrem und so, dafür sind wir auch nicht gemacht, das ist dann wieder drüber. Aber generell, also es gibt schon so einen krassen Gewöhnungseffekt, dass du dann auch viel weniger drüber nachdenkst, so, dann gehst du einfach raus und machst. Und teilweise bin ich auch im Kopf irgendwie so weit woanders. Das ist wirklich teilweise so, wie wenn man arbeitet und auf dem Stuhl sitzt, da denkst du auch nicht mehr drüber nach, dass du gerade sitzt, sondern, also du hast halt einfach gesessen. Und ich habe auch das manchmal beim Laufen, dass ich bin einfach irgendwo anders mit dem Kopf und dann bin ich halt in der Zeit weitergelaufen, so ohne dass das jetzt so ein aktives Ding ist von jetzt noch ein Schritt und irgendwie noch ein Kilometer. Da gibt's schon echt krasse Gewöhnungseffekte, aber dafür musst du halt, ja, das dauert. Dafür musst du erstmal die ersten Tage und Wochen überkommen.
Ja, klar, ich meine, was heißt klar, ich finde, du bringst es ja auch nochmal auf den Punkt. Also wir Menschen sind halt Gewöhnungstiere und im Endeffekt will der Körper eines jeden Menschen sich optimieren auf das, was regelmäßig gemacht oder geleistet wird. Und leider bedeutet optimieren, oder anders gesagt, er adaptiert. Weil optimieren ist es nicht, wenn du den ganzen Tag sitzt und deine Hüftbeuger sich verkürzen, weil warum soll er die anstrengen? So, die werden nicht benutzt, deswegen gehen die halt einfach, ja, gibt es da so einen kleinen Rückschritt im Muskulären. Und das Gleiche geht in die andere Richtung. Ich meine, hier Leo macht gerade ordentliches Ironman-Training und in einem Monat macht die ihren Ironman und reißt hier 2 Trainingseinheiten pro Tag weg und meint selber von sich so, oh, ich finde, ich trainiere gar nicht hart, also ich trainiere halt normal. Und dann denke ich so, hör mal, kommt auch an, mit wem man sich vergleicht, das ist das Erste. Und das Andere ist auch ganz interessant, wie das Normalität wird für einen selbst und dass man dann selber das gar nicht so bewertet als absolute Errungenschaft. Und ja, dann kommt der Vergleich dann wieder und dann realisiert man dann doch, ah, okay. Also ich würde von mir zum Beispiel auch nicht sagen, ich laufe nicht viel. Ich habe so meine Peaks, aber ich finde, ich laufe nicht viel. Aber natürlich mit vielen Leuten, mit denen man sich vergleicht, ist es natürlich im Vergleich dann doch viel. Und wenn ich mich mit dir vergleiche, dann laufe ich wirklich nicht viel, weil du viel, viel mehr läufst. Aber da kann man sich jetzt Ewigkeiten im Kreis drehen. Inwieweit ein Vergleich halt sinnvoll ist.
Ja, und also auch hier, also selbst vor Ort, dann sind Leute irgendwie, die haben dann immer so das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Also ich laufe ja nicht, um irgendwie andere LäuferInnen schlechter dastehen zu lassen, sondern ich freue mich über jeden, der irgendwie motiviert und inspiriert ist, entweder selber anzufangen oder mitzulaufen oder was auch immer. Also so, und wenn irgendwer Bock hat mitzulaufen und eine 37er Pace läuft, dann läufst du halt einen halben Schritt langsamer. Also ist ja scheißegal. Und das, also darum geht's ja. Und also Laufen an sich, ist es so ein geiler, weil irgendwie einfacher und nahbarer Sport. Und vor allem so aus so einer sozialen und kulturellen Perspektive, ich laufe hier halt durch und ich mache ja nichts. Also ich laufe, aber wir haben kein Auto dabei, wir haben irgendwie nichts da, womit wir irgendwie Macht oder irgendwie sozialen Status oder so präsentieren, sondern ich zeige halt einfach nur innere Stärke dadurch, dass ich mich halt so zu Fuß so weit fortbewegen kann. Und das findet jeder geil und inspirierend. Also egal, ob das jetzt der Typ am Straßenrand ist, mit dem ich irgendwie zusammen im Schatten liege oder sonst wie, oder der ein paar Meter mitrennt, oder ob das der erfolgreichste Business-Dude ist, der denkt sich auch, ah krass, so, also das geht einfach so durch die ganze Gesellschaft hinweg, funktioniert das. Und wenn überhaupt, dann will ich oder wollen wir damit Brücken bauen und irgendwie verbinden, und eben nicht diesen Vergleich und irgendwie diesen Wettkampf und so ein Rat Race schaffen. Und auch für mich selber. Also genau wie du sagst, wenn du dich mit mir vergleichst, so, dann laufe ich mehr. In meinem Instagram-Feed gibt's auch noch 5 Leute, die irgendwie noch extremeren Scheiß machen. Und wenn du jetzt hier irgendein, also ich bin ja auch kein, also ich habe keine Wahnsinnsläufer-Historie oder sonst wie. Ich habe einfach nur einen riesigen Dickkopf. Und macht es hier halt irgendwie so lange und dauerhaft. Aber wenn du jetzt irgendeinen mega accomplished Läufer hier an den Start bringst, ja, dann knallt er das Ding halt irgendwie mit 100 Kilometern am Tag weg. Also das macht ja auch überhaupt kein, also da wirst du immer noch wen finden, der da irgendwie 10 Kilometer mehr am Tag rausquetscht.
Ja.
Ist ja auch völlig, also.
Es gibt immer jemanden, der krasser ist. Das ist echt
verloren, die Mühe, ja.
Ja, hundertprozentig. Und da kommt man nämlich an den Punkt, dass Vergleichen gar keinen Sinn macht, weil, also wozu und was bringt es denn? Also rein gar nichts in dem Moment, weil genau das ist nämlich der Punkt. Egal, was man macht auf der Welt, es gibt in der Regel immer jemanden, der krasser ist, immer jemanden, der irgendwas besser machen kann. Und deswegen ist ab dem Punkt so ein Vergleich auch völliger Quatsch, sondern da reicht es dann.
Und selbst wenn nicht, also selbst wenn man die Nummer 1 ist, also ist ja, ja, und dann, also hast du ja auch nichts.
Hast auch nichts gewonnen.
Kriegst ja auch nur einen feuchten Händedruck für. Ja, genau.
Ja, genau. So, Blick nach vorne. Was würdest du sagen, also gibt es etwas, worauf du dich freust, außer das Ziel in den nächsten 6 Monaten?
Ja, also wenn das nicht so wäre, glaube, dann würde ich jetzt sofort aufhören. Also du kannst nicht 6 Monate am Stück laufen und du hast nur diesen einen kleinen Lichtblick und das ist ankommt. Also das ist ja auch neben dem ganzen Laufen und allem, ist ja auch einfach Abenteuer. Also du stehst ja jeden Morgen auf und wie ich es vorhin schon gesagt habe, so mental weißt du einfach nicht, was passiert. Ist immer ein Rollercoaster. Ich kann, selbst wenn ich morgens aufstehe und denke, ich bin fit, dann mache ich die ersten Schritte und denke, boah, heute geht gar nicht. Und dann läufst du irgendwie durch und dann sind manchmal sind die ersten 40 Kilometer scheiße und ab Kilometer 42 pumpt dir der Körper irgendwie so geile Hormone irgendwie rein und dann hast du irgendwie die letzten 20 eine richtig geile Zeit. Also beim Laufen weißt du schon nicht, was passiert und generell du triffst so viele geile Menschen am Straßenrand, irgendwie abends, die dich einladen oder was auch immer und nichts davon ist geplant. Du kannst auch gar keine Erwartungen haben so wirklich an den Tag, sondern das ist jedes Mal wieder so eine Wundertüte, die du irgendwie aufmachst. Und das ist das Geile so und auch mit dem Ding von da gibt's ja jetzt nicht in einem halben Jahr irgendwie eine Beförderung oder in 2 Jahren irgendwie den nächsten Karriereschritt oder, also ist ja auch was überhaupt aus diesem Projekt rauskommt. Wir haben schon mega viele geile Leute dadurch getroffen. Wir haben bestimmt auch schon x Menschen inspiriert und was da jetzt alles noch kommt. Ich habe einfach gar keinen Plan und ich freue mich einfach drauf, so zu gucken, welche Türen sich öffnen und was sich daraus ergibt. Und auch so diesen Part von, ich glaube, diesen Part von Laufen, da bin ich irgendwie, also da weiß ich, wie ich das mache. Also wenn ich jetzt nicht Pech habe und mir wie vor 3 Wochen irgendwie so einen fetten Camelthorn, der ist so 3 Zentimeter lang, hinten in meine Achillessehne hau und die danach 3 Wochen entzündet ist und ich irgendwie mit Schmerzmitteln laufen muss und irgendwie beim Arzt Injektionen bekomme, damit es wieder abschwillt. So, wenn solche Sachen nicht andauernd passieren, dann, blöd gesagt, musst du halt einen Fuß vor den anderen setzen und dann kommst du irgendwann in Kairo an. Und da denke ich irgendwie auch, da ist mein Dickkopf groß genug und Max und ich stark genug, dass wir da irgendwie das hinkriegen und ankommen. Aber wenn es halt darum geht, so, okay, wie schlage ich jetzt die Brücke von diesem Lauf hin zu People are great und wie verbreite ich eigentlich diese positiven Messages und wie erreichen wir Menschen, dann ist das irgendwie immer noch, dann probierst du jeden Tag wieder ein Reel zu machen oder probierst mal dies, probierst mal das. Aber da sagt dir halt keiner, ja, so und so funktioniert das. Das ist halt einfach so eine riesen Blackbox und du probierst irgendwie aus. Und das ist so die Herausforderung, die da, so die eigentliche Herausforderung, so wie transportierst du jetzt eigentlich das, was du transportieren willst? Und das klappt mal besser und mal schlechter und da sind wir irgendwie einfach, das ist so Findungsphase, das ist so Trial and Error, und da bin ich einfach auch gespannt, was wird daraus irgendwie, wo können wir das irgendwie hinbringen, wer läuft am Ende alles mit, keine Ahnung, schaffst du es damit in irgendwelche News zu kommen, kriegst du noch irgendwelche Sponsoren, kriegen wir unseren eigenen Podcast an den Start, können wir unser Instagram irgendwie wachsen lassen und was auch immer. Und neben diesen ganzen Themen ist auch so am Ende die Leute, die du hier auf der Straße triffst, so allein, dass du die schon begeistern kannst, so, das ist es halt auch schon alles mal wert. Und was dann so daneben her passiert, das kommt dann alles on top. Und das ist am Ende auch viel schöner. Also so, hier passiert halt nicht so viel Scheiß. Und wenn du dann vor so einem Opa sitzt und dem erzählst, hey, ich laufe hier aus Südafrika den ganzen Weg hoch nach Kairo, und er hat so ein Lachen und irgendwie so ein Strahlen im Gesicht, und dann machst du das auf Instagram und dann, weißt du, du bist ja einfach nur so das nächste Video bei irgendwem im Feed und dann ist es so, schon wieder so ein Dude, der da durch Afrika rennt und wirst irgendwie weggeswiped. Und es ist so, dafür reißt du dann irgendwann den Arsch auf. Also es ist ja auch echt, echt müßig, so da immer daran zu denken. Deswegen so am Ende versucht man sich einfach darauf zu fokussieren, was klappt hier vor Ort. Und das andere macht man so kontinuierlich weiter. Und dann freue ich mich einfach so zu sehen, was dabei rumkommt.
Ja, eigentlich ganz interessant, dass es nicht nur physisch, sondern auch metaphorisch wirklich Tag für Tag einen Schritt vor dem anderen zu setzen, dass das eigentlich das die eigentliche Aufgabe ist und gar nicht dieses ins Ziel kommen, weil wie, das ist so, das klingt so banal, oder? Aber im Endeffekt ist es ja, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das trifft ja ziemlich genau zu, ne?
Ja, ja, also, ja, das ist immer so blöd gesagt, aber bei dem Ding ist es halt 100, ja, voll, also ist 100% so. Aber das ist auch so, diese ganzen dummen Weisheiten, also die sind ja nicht dumm, die sind ja schon richtig, aber du musst es halt mal selber erleben. Also ich glaube, so irgendwie Weisheiten, die du liest, so dadurch, das, also zumindest bei mir funktioniert das gar nicht. Ja, nee, auch beim ersten Mal haben mir irgendwie 5 Leute gesagt, so mach mal einen Rest-Day und lauf mal nicht jeden Tag 60 oder 70 Kilometer. So wollte ich nicht wahrhaben, dass das für mich irgendwie zutrifft. So, dann habe ich mich verletzt, so jetzt habe ich es verstanden. Und genauso musst du halt irgendwie mal so ein Ding machen, um zu checken, dass es eigentlich um die Journey geht und nicht ums Ankommen. Aber an sich haben die schon einen wahren Kern, aber die machen halt erst Sinn, wenn man, die musste halt selber einmal in der Kacke stehen und dann, okay, so, jetzt checke ich es auch für mich. Davor kann es noch so oft auf dem Kalender stehen, dadurch irgendwie geht es nicht in meinen Kopf rein.
Auf dem Jahreskalender vom Steuerberater mit den cheesy Sprüchen.
Ja, genau.
Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ich glaube, ich habe auch in den letzten Monaten so ziemlich jedes Sprichwort gehört, was es so gibt. Nichts passiert ohne Grund. Und wenn man halt drinsteckt und irgendwie durch eine Scheiße geht, genau wie du sagst, dann im Idealfall realisiert man, dass es genauso ist und dann denkt man so, ja, ist cheesy, aber okay, verstehe ich. Würde ich jetzt vielleicht nicht auf Kalender schreiben, aber stehe ich dann doch dahinter, weil ich zumindest jetzt auch einmal sagen würde an meine Freunde oder mein Umfeld. Ey, spannend, Fritz. Ich würde sagen, tausend Dank für diesen Exkurs mal wieder. Richtig geil, mal wieder Einblicke gehabt zu haben, was du durchlebst, was aber auch Max durchlebt. Ich fände es, glaube ich, auch mal ganz interessant, beim nächsten Recovery Day, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, auch mal mit Max zu sprechen, auch mal seine Sicht der Dinge zu hören, was er erlebt, wie er das Ganze sieht, weil ich finde, auch das, du hast es in so einem Nebensatz erwähnt, aber im Endeffekt ist das ja auch eine Errungenschaft, jeden Tag 60 Kilometer auf dem Fahrrad zu hängen und zusätzlich sich aber auch um Logistik zu kümmern und ja, Content zu machen, zu schneiden, zu produzieren und Zelt aufzubauen, zu kochen und. Deswegen, das finde ich auch noch ganz interessant.
Ja, und sich auch so gefühlt 6 Monate dem kleineren Bruder so den Arsch abzuwischen. Also so übertrieben gesagt, aber also,
ja, das Commitment.
Und also so einfach mich da zu unterstützen. Und ich meine, klar, für ihn ist auch Abenteuer und er zieht da auch viel raus, aber crazy. Also wenn ich den nicht hätte, wäre ich hier längst nicht. Und der, also A, hat er einen mega harten Job und B, macht das mega geil. Und hat einfach so, das merken wir auch beide. Ich glaube, wir denken immer, weil wir so viel zusammenhängen und irgendwann siehst du dich so ein bisschen als eine Person. Aber eigentlich sind unsere Erfahrungen halt grundverschieden. Also von dem, so ein Stück weit haben wir einen ähnlichen Tag, aber irgendwie ist es dann auch doch wieder komplett anders. Von daher, ja, mega gerne. Also, vielleicht macht ihr einfach zu zweit mal eine Folge oder wir machen es zu dritt, aber
ja, mega gerne.
Cool. Das kriegen wir hin.
Nice. Fände ich spannend. Aber dann würde ich sagen, jetzt erstmal guck, dass du noch ein bisschen was isst und dann die Beine hochlegst, bevor du dann gleich in die Koje fällst, damit du morgen wieder richtig schön abreißen kannst. Und ich drücke dir auf jeden Fall, also Hals- und Beinbruch wünsche ich dir, damit du richtig schön fleißig weiter ohne Verletzungen durchkommst und ohne alle anderen Wehwehchen, die es geben kann. Ganz lieben Gruß an Max an der Stelle und ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für jeglichen Einblick, den du gegeben hast und natürlich auch für die Kalendersprüche des Steuerberaters.
Ja, gerne. Wobei, die kamen eigentlich von dir.
stimmt, ich habe das da hingelenkt. Aber,
ich bring nächstes Mal einen mit. Für den nächsten Podcast bringe ich noch einen Kalenderspruch.
Finde ich gut. Ansonsten, wenn dir noch einer einfällt, wir brauchen auf jeden Fall ja noch einen Titel für diese Folge. Deswegen, wenn du eine Lebensweisheit hast, die wir als Titel nutzen können, dann schick mir gerne eine WhatsApp, dann wird das auf jeden Fall der Titel der Folge.
Alles klar, machen wir.
Dann tausend Dank und bis ganz bald.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Bis in 2000 Kilometer.
Ja, genau. Ciao.